die Leute gehen, die Leute verändern sich und dann hast du denselben Salat ein Jahr später wieder. Und drum sage ich, eine Organisation muss lernen, natürlich Person, Team, aber am Schluss steht immer die Organisation. Drum bin ich Freund des organisationalen Lernens.
Wahrscheinlich immer so, genau.
Und sag, die Organisation muss es gelernt haben. Dann können die Leute, die nachrücken und reinlernen, sagen, okay, die Strukturen sind so, die können sich ja dann auch ändern. Aber erst wenn die Organisation gelernt hat, dass wir schnell sein müssen, wenn die Prozesse so sind, wie sie sein müssen, damit wir schnell sind, damit der Feedback, dem Feedback rausgeht und so, dann können sich die Leute auch zurechtfinden. Wenn du diesen Framework nicht hast, strukturell, dann wirst du immer wieder auf dieselben Probleme kommen, will immer wieder Personen wechseln.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge vom Hartz Zaborowski Podcast mit HR und CSA die Welt retten. Diesmal eine Folge, die wir auf der Zukunft Personal aufgenommen haben, vom 11. bis 13.09. in Köln. Und die Zukunft Personal hat uns Podcastern eine Podcast-Box zur Verfügung gestellt. Und da habe ich zusammen mit Michael Witt gesessen. Und wir haben über nachhaltige Recruiting-Organisationen gesprochen. Das heißt, ich bin mal wieder etwas näher dran an meiner alten Heimat, am Recruiting, aber halt mit der Fragestellung nicht, was ist die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern wie können wir unsere Recruiting-Organisation so bauen, so gestalten, dass sie langfristig erfolgreich und damit nachhaltig funktionieren. Sehr spannend und ein kleiner Hinweis, wir haben zum Schluss auch noch über den Recruiter Slam gesprochen, der im Oktober ja in Stuttgart stattfindet, wo ich auch teilnehmen werde und nochmal die wärmste Empfehlung für euch alle auch mit dabei zu sein. Wenn euch das nochmal mehr interessiert, hört einfach bis zum Ende und dann kommen alle weiteren Infos und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Hören.
Zaborowski, was willst du? Mit HR und CSA die Welt retten? Ja, dann mal los.
Michael.
Henrik.
Wir sind hier auf der Zukunft Personal.
Ja, mich freut's.
Ja, mich auch. Ja. Ich hab diesen Slot hier, so ein Podcast-Raum hier, hat die Zukunft Personal mir angeboten. Ich habe gedacht, keine Ahnung, mit wem mache ich das denn?
Ja.
Ja, da bist du mir sofort eingefallen.
Das freut mich ungemein.
Und du hast gesagt, ja, du hast auch Spannendes zu berichten.
Hab ich?
Ja, hast du.
Okay.
So, und darüber müssen wir reden. Also, weil ich kann ja nur operativ.
Mhm. Ich auch.
Stellen besetzen irgendwie.
Ja.
So. Aber na, das letzte Mal, als wir uns irgendwann mal vor Jahren in Stuttgart, da hast du mir deinen Plan erzählt. Das war noch vor deinem Buch.
Mhm.
Irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich verstehe es nicht. Und ganz zum Schluss hast du es mir nochmal in drei Sätzen erklärt.
Kannst du drei Sätze noch?
Nee. Aber es klang gut. Und du bist gerade mit drei deiner Projekten auch im Award-Prozess sozusagen. Also
ja, wir haben halt eingereicht
HR
Excellent Award, genau.
Genau. Es geht darum, wie man nachhaltige oder funktionierende Recruiting-Organisationen aufbaut.
So. Genau.
Ja. Und da habe ich ja keine Ahnung von, weil ich kann ja nur das Operative.
Ja, sagst du.
Und deswegen reden wir darüber.
Ja, sehr gerne.
So, jetzt erzähl doch mal. Also, du hast dein Buch geschrieben.
Jawohl.
Du hast dich als Selbstständiger jetzt sehr, sehr stark fokussiert auf das Thema nur noch Recruiting-Strategie.
Ja.
Und womit beschäftigst du dich jetzt?
Mit Recruiting-Strategie. Wie überraschend. Und nein, also ich mache viel Recruiting-Strategie in Organisationen, die natürlich einen sehr starken Impact auf das Operative hat und haben muss, weil sonst macht man das natürlich nicht. Sonst wäre es dann natürlich Blödsinn. Ich habe dieses Mindset, das da dahinter steckt, das hat sich lange Jahre entwickelt, viel über meine Tätigkeiten. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Du weißt ja, dass ich nicht nur die ganze Zeit selbstständig war und bin, sondern auch viel angestellt war. Erst seit 5,5 Jahren das auf selbstständiger Basis mache. Und da habe ich gesehen, dass Recruiting am besten funktioniert, wenn Recruiting auf eine stabile Struktur Organisation auf stabile, gut funktionierende Prozesse zurückgreifen kann, weil dann kann eine Organisation oder eine Recruiting-Abteilung, wir können, brauchen es nicht so kompliziert nennen, eine Recruiting-Abteilung, auch auf die ganzen Hypes und die Säue, die da durch die Dörfer getrieben werden, die magst du ja auch so.
Hipster,
weiß ich nicht. Wir sind ja auf einer Messe, vielleicht können wir noch über das eine oder andere reden. Auch am besten reagieren. Und auch entscheiden für sich, brauchen wir es nicht. Das ist das eine. Das andere ist, eine stabile Organisation bietet eben genau diese Nachhaltigkeit. Wenn man sich nämlich immer nur auf Marktgeschehen und auf Spirenzien des Marktes konzentriert, wird man irgendwann, glaube ich, scheitern.
Okay, ich würde das gerne in zwei Sachen teilen.
Bitte.
Einmal ist das, was du, das ist ja quasi die Basis. Also du sagst, ich mache ein halb unabhängige Recruiting-Organisation.
Ja.
So, darüber müssen wir reden.
Gerne.
Das würde ich aber gerne hinten anstellen, weil ich mich ich möchte über das reden, was ich ja auch jeden Tag oder wir jeden Tag erleben. Und auch, also du bist in eigentlich professionellen Recruiting-Teams, Organisationen und erlebst es trotzdem noch, dass ein Kandidat 4 Wochen lang kein Feedback bekommt, dass ein Unternehmen 3 Wochen braucht, bis es eine erste Einladung ausspricht, dass irgendein Fachbereich Kandidaten ablehnt, wo du auch bei 3-mal drauf gucken sagst, ja, das kann aber eigentlich nicht sein. Mhm. So, und das ist ja das, wo ich immer sage, Leute, da verliert ihr euer ganzes Bewerberinnenpotenzial, weil ihr da einfach zu schnell, ja, ihr verliert sie einfach wegen Unprofessionalität. Und da ist jetzt immer meine Frage, ja, wie kann ich das denn ändern?
Ja, genau. Und ich gehe da halt sehr tief in die Organisation, in die Strukturen und frage nach, einfachstes, wie sind eure Prozesse? Habt ihr gute Absprachen mit euren Fachbereichen gemacht? Wie sind die? Habt ihr überhaupt schon mal miteinander gesprochen? Mhm. So, Frage 1. Das ist ja erstmal das Offensichtlichste. Und das nächste ist, rekrutiert ihr richtig? Also ist der Zuschnitt Organisation zu Fachbereich richtig? Also ist die richtige Recruiting-Methodik? Ist die richtige Auftragsklärung? Ist die richtige prozessuale Stringenz dahinter, um überhaupt Bewerbende dann durchzulotsen? Mhm. Können das die Rekrutierer? Können das aber auch die Hiring Managerinnen und Manager und kriegen wir das, was wir intern wollen, auch extern transportiert. So, das versuche ich dann zu ergründen und darauf dann quasi das Ganze zu redesignen. Und da findet man dann immer Sachen, ja, wir haben hier 2 Excel-Tabellen, dann müssen wir das da machen. Und dann sieht man, auf einmal haben wir sehr viel Time-Wasting. So, wir müssen sehr viel Dinge tun. Wir stellen fest, Fachbereich sagt, ja, ich lehne alle Kandidaten ab, die nicht aus dem Umkreis von 20 Kilometer kommen. Die schicken mir die aber immer, obwohl die auf 50 kommen. Dann die Frage, also ganz operativ, dann hast du denen das mal gesagt, Hanö, warum? So, also das sind dann die, und dann muss man das natürlich systemisch einführen. Dann macht ihr ein Stellenbriefing, machen wir das über System, fügen wir ins Bewerbermanagementsystem quasi irgendwie ein Dropdown-Menü ein mit dem Umkreis und so. Das sind dann die Sachen, wo ich ganz tief in die Sachen reingehe, um diese Sachen prozessual und nachhaltig zu lösen. Also das heißt, wenn wir merken, wir haben einen Umstand, der sich überall durchzieht, bis hin zum Interview, da dann die falschen Fragen gestellt werden, weil sie vorher nicht richtig geklärt wurden. Mhm. Das kennst ja du wahrscheinlich auch. So, dann versuche ich das über Struktur und Prozess zu lösen und nicht durch macht's mal anders.
Okay, gut. Okay, dann da ist, glaube ich, dann mein Haken, weil meine Erfahrung ist, es hängt ja immer an handelnden Personen.
Ja.
So, und ich denke mal, so schwer ist ja Recruiting.
Nee, ist es nicht, tatsächlich.
Also, und wenn jetzt so ein intelligenter oder auch eine intelligente Hiring-Managerin so einen banalen Prozess wie, oh, ich habe eine Bewerbung, ich muss schnell mir die angucken, schnell Feedback geben, nicht hinkriegt, dann kriegst du das auch über Strukturen nicht geändert. Ist mein Denken, ne? So, weil die Leute dann irgendwo, also du musst dann bei den Personen anfangen. Also das heißt, ich bin in meinem Lösungsansatz immer in diesen Klein-Klein. Und es ist ja genauso, wie du sagst. Ja, der Hiring Manager hat irgendeine Vorstellung, die er aber nicht kommuniziert und von der auch gar keiner ausgeht, weil die so unlogisch ist. Ne?
Ja.
Und daran scheitert es dann, bis man dann miteinander redet. Das heißt, mein Ansatz wäre immer der, ihr müsst mehr miteinander reden. Aber du sagst, ja, aber dann muss ich es halt auch in Strukturen und klare Prozesse gießen, die dann halt auch so eingehalten werden müssen.
Genau, weil die Leute gehen, die Leute verändern sich und dann hast du denselben Salat ein Jahr später wieder. Und drum sage ich, eine Organisation muss lernen, natürlich Person, Team, aber am Schluss steht immer die Organisation. Drum bin ich Freund des organisationalen Lernens.
Das war schon immer so,
und,
genau.
Und sag, die Organisation muss es gelernt haben. Dann können die Leute, die nachrücken und reinlernen, sagen, okay, die Strukturen sind so, die können sich ja dann auch ändern. Aber erst wenn die Organisation gelernt hat, dass wir schnell sein müssen, wenn die Prozesse so sind, wie sie sein müssen, damit wir schnell sind, damit der Feedback, dem Feedback rausgeht und so, dann können sich die Leute auch zurechtfinden. Wenn du diesen Framework nicht hast, strukturell, dann wirst du immer wieder auf dieselben Probleme kommen, will immer wieder Personen wechseln.
Aber ist es nicht trotzdem, also weil die Struktur ist ja, also die ist ja schon mal klar. Also es gibt HR oder Recruiting schreibt die Stelle aus, dann kommen Bewerbungen rein, HR Recruiting sichtet, macht eine Vorauswahl und schickt sie an einen Hiring Manager. Also da kann ja eigentlich, das ist ja so banal, da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen, dass auch der Hiring Manager weiß, so jetzt habe ich hier Bewerbung, jetzt muss ich mir die auch angucken. Alles andere ist ja Quatsch.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, wie du das strukturell ändern willst, wenn die Leute einfach zu doof sind oder ignorant oder sonst irgendwas.
Ich glaube, es hat nicht mal was mit doof und ignorant zu tun. Es hat was mit Workforce zu tun. Die sind überlastet.
Ja, guter Punkt.
Und die Leute, die, sagen wir mal, in der Abteilung 30 offene Vakanzen haben, die performen ja über 30-40%, weil sie zu viele Leute haben und müssen dann noch am Samstagmittag Bewerbungen machen und das muss dann schnell gehen oder hier auf dem Zug nach Köln oder so.
Das heißt, dann greifst du aber auch nicht nur in die Recruiting, ich sage jetzt mal Abteilung ein, sondern in die erweiterte Recruiting-Organisation in Form von der beteiligten Hiring Manager.
Ja.
Und dann sagst du zum Beispiel, pass auf, der Hiring Manager, der hat viel zu viel Workload, der kann ja gar keine Zeit für
Richtig.
Recruiting haben.
Wie können wir unterstützen?
Okay.
Sollen wir unseren Recruiting-Prozess weiter erweitern und in das Erstgespräch gehen, eine qualifiziertere Vorauswahl machen. Wir stellen fest, das ist in allen euren Abteilungen so. Sollen wir den End-to-End-Recruiting-Prozess umfunktionieren? Und dann gehen wir in die Struktur. Und wenn die dann auf einmal alle sagen, nee, das ist unser Turf, dann kann man dann sagen, okay, aber dann müssen wir irgendwas finden, damit wir
dann müsst ihr eine Lösung finden,
gemeinsam. So, dann machen wir Bewerbervormittage, dann kommen die Recruiter zu euch, ihr guckt gemeinsam 2 Stunden die Bewerbungen an und das tragen wir euch die nächsten 6 Monate schon in den Kalender. Dann gibt's keine Ahnung, Recruiting-Cafés, wo wir dann gemeinsam so, also okay. Und dann fangen wir an, Community of Practice zu schaffen, strukturell einzugreifen und diese Dinge zu lösen.
Das klingt gut.
So, also ja, also ich habe festgestellt, es meistens hat der Workload. Klar, manche sagen, ja, Bewerbung muss nebenher laufen, aber du kannst es ja dann relativ schnell, und das mache ich meistens relativ schnell, auf ein Kennzahlen-Set packen und dann siehst du ja, also machst immer Zeit und Quantität und dann siehst du ja, in welchen Abteilungen Zeit und Quantität stimmt im Durchlauf und in welchen nicht.
Ja.
Und dann hast du 3, 4, mit denen du dann halt immer mal sprechen musst und fragen musst, an was liegt's?
Ja.
So. Und dann kommt manchmal raus, ich wurde nie geschult. Ich bin junge Führungskraft geworden, ich wurde nie geschult. Alles klar. Lass uns eine Hiring Manager Schulung aufbauen, wo wir alle dazu einladen. Mir hat niemand das System erklärt. Ich mache das immer mit, alles klar. Also, das hat immer ganz viel Gründe. So. Denen musst du nachgehen.
Ja, klar.
Und die lösen wir. Die lösen wir aber so, damit wir sie regelmäßig machen, stellen wir fest, es hat noch nie eine ATS-Schulung für Hiring Manager gegeben, setzen wir die auf, bieten sie einmal im Quartal an, freiwillig. Stellen wir fest, die Bounce Rate steigt nach dem ersten Vorstellungsgespräch von Seiten der Recruiter. Alles klar. Kennst also nicht von Seiten der Bewerbenden.
Ja.
Weißt du sofort, was los ist. Ja. Lass uns nochmal gemeinsam drauf gucken, wie wir Vorstellungsgespräche führen. Vielleicht ist das doch gut, wenn am Anfang die nächste Zeit mal jemand vom HR mit dazu sitzt. Egal, ob es Businesspartner oder Recruiterinnen sind und so. Und das analysieren wir. Und da bauen wir dann die Strukturen drum. Und dann löst du die Sachen nachhaltig.
Ich bin beeindruckt.
Ja, also und das, glaube ich, ist dann schon ein sehr operativer Ansatz.
Ja, natürlich.
Aber halt aus der Organisation denkend.
Ja.
Also ich komme immer so aus der Organisationsstruktur lang langfristig und mittelfristig ja, zumindest. Gut,
ich bin da wahrscheinlich zu schlicht, weil ich immer denke, nee, komm, Leute, nicht. Ganz ehrlich, das bisschen, das müsstet ihr eigentlich verstanden haben. Aber ja, ich geb dir recht. Klar, also das sind wahrscheinlich dann auch größere Organisationen, wo du das machst, oder?
Also ich würde mal sagen, so wo ich mich derzeit bewege, sind zwischen 1.500 und 10.000 Mitarbeitenden.
Ja gut, und da ist natürlich Wildwuchs ohne Ende, weil da hast du so viele Leute, die unterschiedlichste Recruiting-Erfahrung mitbringen.
Genau.
Oft auch eher jüngere Recruiter-Teams,
in ne? Teilen,
die,
ja,
die dann teilweise Angst haben, auch was zu sagen, sich nicht durchsetzen können oder wollen oder wie auch immer. Und dann musst du einfach...
Und was momentan sehr stark so Trend ist, ist, dass gerade in den Unternehmen, die so zwischen 1.500 und 3.000 sind und noch auf dem Referentenmodell arbeiten, momentan rauslösen in eine Expertenorganisation.
Erklär mal genau.
Das bedeutet, die führen eine Recruiting-Abteilung an.
Okay.
Also die machen ganz normales Referenten-Recruiting, haben ein, zwei Personen, die sich ein bisschen strategisch drum kümmern. Das heißt, die kaufen halt die Jobboards ein und gucken, dass so eine Recruiting-Infrastruktur besteht, aber niemand macht operative Recruiting. Und das ändern gerade viele Organisationen, dass sie sagen, okay, wir gucken, dass wir quasi das Business Partnering lassen, wo es ist, aber da dann quasi das Recruiting als Spezialfunktion rauslösen. So. Und da bin ich gerade ganz viel tätig und da kannst du natürlich von Grund auf aufsetzen und sagen, lasst uns gemeinsam Workshops machen, am besten die Hiring Manager dazu, von allen die Bedarfe angucken und dann schneiden wir die Organisation genau so, wie sie alle brauchen, vereinbaren das aber, dass sich dann auch jeder dran hält. Und gucken nach 6 Monaten nochmal drauf, ob das, was wir vereinbart haben, auch so funktioniert. Weil das, man macht's ja immer auf PowerPoint und Flipcharts und bunte Wölkchen und so. Und die Hälfte passt und 30% von der anderen Hälfte funktioniert einigermaßen und der Rest passt einfach nicht. Ja. Das ist meistens so. Ja. Und dann muss man sich halt dann quasi in die Augen gucken und sagen, okay, dann lassen wir das weg und suchen für das andere eine Lösung. Aber wenn 50-60% gut funktionieren, hast du schon mal eine gute Recruiting-Abteilung eigentlich.
Okay, und? Also ich habe gedacht, das Thema hatten wir schon seit 4 Jahren durch mit den Personalreferenten, machen kein Recruiting mehr.
Also wenn du mal die Studie anguckst von Jan Kirchner, da diese Benchmark-Studie, siehst du, dass immer noch 46% in der letzten Studie auf dem Referentenmodell arbeiten.
Okay.
Also es ist nach wie vor ein großes Modell.
Gut, was ja auch früher funktioniert hat, weil da war Recruiting nicht so ganz das Problem. Hat sich ja inzwischen bekanntermaßen alles ein bisschen geändert.
Genau.
Und ich kann eigentlich nur noch Recruiting mit professionellen Recruiterinnen.
Das ist meine
alles
Meinung.
Andere funktioniert nicht mehr.
Bin ich bei dir, hundertprozentig. Ja. Geht nicht anders.
Ja.
Und dann muss man halt gucken, je nach Zielgruppe, was für eine Art des Recruiting brauchst du. Mhm. Also ich bin Freund des T-Shape-Kompetenzmodells, also T oben, die Breite und dann die Spezialisierung je nach Zielgruppe. Und dann geht's auch wieder in Richtung Zuschnitt. Wie baue ich die Organisation auf? Wer rekrutiert was? Haben wir es rollierend? So.
Genau, also vielleicht müssen wir das auch nochmal kurz erklären. Also es macht ja zum Beispiel aus meiner Sicht wenig Sinn, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal, einen Recruiter habe, der auf der einen Seite Tech-Stellen rekrutiert und auf der anderen Seite Produktionsmitarbeiter.
Ja.
Weil es ein komplett anderes Recruiting-Geschäft ist oder ich anders vorgehen muss. Wie ist da deine...
Ja, also es gibt da tatsächlich unterschiedliche Ansätze. Also manche passen ja die Recruiting-Abteilung ein bisschen an die Org-Struktur an. Mhm. Manche machen es regional.
Ja, gut, klar, wenn ich sehr regional aufgestellt bin.
Machen Herbs und manche machen so wie du, die machen Zielgruppen spezifisch und manche machen so eine Mischung.
Ja, weil es nicht anders geht.
Genau. Ja. Es macht schon Sinn, wenn du jetzt beispielsweise 4 Lagerlogistikstandorte in Deutschland hast, baust du beispielsweise zentral in einer Stadt eine Recruiting-Organisation für alle auf? Oder baust du an jedem Standort eine Person auf, die Lagerlogistikerinnen rekrutiert?
Ich würde sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich brauche jemanden operativ vor Ort, zumindest wenn ich mehr als einen einstelle da regelmäßig. Und ich brauche aber wahrscheinlich eine Person, die so ein bisschen Strategie...
Ja, da kommt es jetzt halt auf die Bedarfe natürlich an und den Durchlauf und das Volumen. Aber das sind dann so die Fragen, die wir dann im strukturellen Zuschnitt klären und auch Active Sourcing. Machen wir Active Sourcing im First Level oder im Second Level Zugriff? Das heißt, gibt's Abteilungen, die gar nicht mehr ins Recruiting gehen, sondern die Stellen immer direkt ins Active Sourcing gehen und Active Sourcing End-to-End macht? Mhm. Oder gibt's Stellen, das kennst du dann, weil du bist ja quasi immer quasi die letzte Auswahl.
Letzte Instanz, genau.
So, die erst 4 Wochen rekrutiert werden und dann ins Active Sourcing sind? Oder ist Recruiting quasi Deliverer, geht rein, macht die Auftragsklärung und beauftragt Active Sourcing aktiv? Mhm. Und Active Sourcing ist ein Innendienstleister fürs Recruiting und so. Das sind die Themen, die man dann besprechen muss.
Und es gibt kein richtig oder falsch, ne?
Nee, natürlich nicht. Ja. Es gibt ein passend für jede Organisation, Unternehmenstyp, auch für die Recruiterinnen und Recruiter, wie die sich wohlfühlen.
Ja,
und mein Beratungsansatz ist ja sehr partizipativ. Also ich erarbeite das ja immer mit den Teams in Workshops und so, dass es eigentlich klar immer ein Change ist, oftmals. Aber die meisten schon immer mitgehen dürfen. Ich habe keine quasi fixfertig Recruiting-Abteilungslösung in der Schublade. So einen templatisierten Beratungsansatz habe ich nicht.
Ja.
Ich habe auch kein Transformationsmodell. Ich habe mein Modell. Das hat ein Mindset, ein Framework und das wird angepasst.
Genau. Wäre das jetzt auch die Brücke, wie wir auf das strategische Recruiting-Organisationsvorgehen nochmal gehen können? Also genau, ich muss ja eine Transformation schaffen. Ich muss ja auf der einen Seite muss ja das operative Recruiting während der Transformation weiterlaufen.
Ja, klar.
Na gut, wenn es vorher schlecht war, dann passiert wahrscheinlich auch nicht viel, dann bleibt es halt weiter schlecht während der Transformation.
Nee, nicht.
Nee?
Du kannst relativ schnell an 4, 5, 6 Stellschrauben drehen, um die Recruiting-Performance deutlich zu erhöhen.
Okay.
Das geht.
Okay.
Um dann parallel einen Change zu fahren. Meistens mit einer Übergangsorganisation. Also du baust dir irgendeine Übergangsorganisation, die 30-40% besser performt und dann hast du schon mal einen Quick-Win. Und dann machst du long-term, also langfristig, dann dein Zielbild. Und da arbeitest rein.
Okay, und also ich nehme
dein Gesicht sagt bitte was.
Ich wähle mir dann einfach 3 Leute aus und sage so, ihr seid jetzt schon quasi die Speerspitze des Neuen und performt mal bitte jetzt in Zukunft besser, weil ihr jetzt andere Möglichkeiten habt oder was? Oder wie mache ich das?
Nee, aber du kannst ja relativ schnell und da bin ich dann operativ eine Kanalportfolioanalyse machen.
Also wo schalte ich meine Stellenanzeigen?
Genau, einfach mal gucken, das, was ich aktuell tue, wie funktioniert das und wo kann ich es verbessern und wo kann ich beispielsweise durch ein RPO flexibilisieren, wo kriege ich im Prinzip da auch die brennenden Bäume gelöscht, wo die Fachbereiche auch die meisten Probleme haben. Das mache ich am Anfang immer, weil du brauchst ja auch Zeit und muss den Druck aus der Abteilung rausnehmen.
Du brauchst die Quick Wins.
Genau, und das sind dann die.
Ja.
Das heißt, wir gucken, dass die Performance schon quasi im Zukunftsbild passt, so ungefähr bauen. Und da baue ich es dann aber schon so auf, dass wir ein strategisches Werkzeug-Toolset mit aufbauen, mit Stellenbewertung, mit 4-Grid-Matrix oder mit, ich nenne es immer ein Burger-Modell, habe ich ein eigenes Burger-Modell entwickelt, wie man Stellen bewertet, mit einem Risk-Management dahinter und so. Und das führen wir dann schon ein.
Okay.
Das ist quasi schon operatives Tool, aber das hilft von Anfang an schon mal Druck aus der Abteilung zu nehmen und vielleicht Stellen besser zu besetzen im Sinne von, wir kriegen mehr Bewerbende, wir können einfach die Einstellungen nach oben. Ob man dann, da ist dann wahrscheinlich noch nicht Briefing-Qualität, Forschungsgespräch-Qualität erhöht, sondern rein nur bessere Performance am Markt, mehr Einstellungen. Wir sind alle ein bisschen relaxter, weil es geht was.
Okay.
So.
Ja, okay. Ich denke immer, ja gut, das haben die Unternehmen doch alle schon gemacht, oder nicht? Vorher, weil das gehört doch zum
Business. Ja, haben sie schon gemacht. Aber manchmal braucht es halt einen Impuls von außen.
Ja, absolut.
Und wenn die den haben, weißt du, mein Ziel ist ja, mich überflüssig dann zu machen.
Ja.
So. Klingt immer dumm, aber es ist so. Irgendwann, wenn es dann heißt, jetzt brauchen wir dich nicht mehr, dann ist die Organisation da, wo sie hin muss.
Richtig.
Das ist ja bei dir dann auch. Du arbeitest ja rein theoretisch im nächsten Auftrag immer.
Genau.
So, und der aber ist besetzt und dann rufen die dich an, wenn sie wieder, oder ihr seid immer drin und seid die verlängerte Werkbank.
Genau.
So, das ist ja so das.
Ja, oder wir haben halt tatsächlich auch Kunden, die dann eine eigene Active Sourcing Abteilung aufbauen, die wir dann auch coachen und begleiten und sowas.
Genau.
Aber klar, dann ist absehbar, dann sind wir irgendwann
genau, raus, das ist ein endliches Produkt. Also wir sind da ein endliches Produkt und müssen quasi Wegbegleiter sein in Teilen. So.
So, aber also für mich klingt das alles schon so, wenn ich jetzt, weil du sagtest ja, ich baue eine Recruiting-Organisation so auf, dass halt die nicht von der nächsten Sau gleich wieder umgeworfen wird, ja. Sondern so. Aber alles das, was du jetzt vorher schon geschildert hast, ja. Das klingt ja für mich schon so nach, ja, das ist ja jetzt schon, wenn ich das umsetze, was du sagst, ja. Dann habe ich doch schon die perfekte Recruiting-Organisation. Brauche ich da noch eine Strategie?
Nee, das ist ja dann die Strategie.
Das ist die Strategie, ja, genau. Okay, ja.
Das ist die Strategie. Was dann kommt, ist natürlich, wenn du das hast, dann hat dein Recruiting um 200-300% wahrscheinlich Performance-Zuwachs. Mhm. Du hast Karrierewege im Recruiting, du hast ein Upskilling im Recruiting. Also du hast da, wo du dann halt den Schwerpunkt setzt in deiner Organisation, in der Regel zumindest Konzepte dafür. Und dann kannst du anfangen mit Pools, dann kannst du über Metaverse nachdenken und so weiter und so fort. Dann kannst du die verrückten Dinge anflanschen,
ja.
Weil das immer auf einen funktionierenden Prozess, auf gute Rückmeldevakanzen und auf so runterläuft, weil du weißt, wenn auf einmal 150 Bewerbende reinkommen, wir haben unsere Prozesse im Griff, die ja. Hiring Manager ja. wissen, was sie ja. tun, wir führen gute Vorstellungsgespräche, wir können auch mal mit dem Recruiting-Bus durch Deutschland fahren und verrückte Dinge tun, weil alles, was im Backbone ist, funktioniert. Und das ist eben der Ansatz, den ich habe.
So, und jetzt lass uns nochmal Next Level gehen.
Ja.
Also Recruiting-Organisation funktioniert. Wir haben die richtigen Kanäle für die richtigen Positionen ja. und sowas. Dann haben wir aber immer ja noch zum Beispiel dieses Thema, was ich ja sehr stark thematisierte, Rahmenbedingungen.
Ja.
Also es gibt ein Unternehmen, ein bisschen ab vom Schuss, die halt sagen, ja, wir haben aber immer noch bei uns 3 Tage die Woche vor Ort. So, und das funktioniert halt bei 3 Positionen super
ja.
und bei 2 halt nicht, weil da die Leute halt nicht vor Ort sein wollen.
Ja.
So, da haben wir, das wäre ja dann das nächste Level, wo man dann eigentlich ansetzen müsste und sagen müsste, so, ihr müsst eure Rahmenbedingungen ändern, oder?
Ja, genau. Und da ist jetzt wieder so ein bisschen die Frage, wer das tun soll. Recruiting kann die Gaps aufzeigen
ja.
und kann sie weiterleiten.
Richtig.
Und kann halt sagen, wir haben vielleicht genau dieses Standortproblem. Wir können natürlich in unserer Selling Story mehr Campus oder Standort Marketing betreiben. Aber irgendwann sind wir am Ende, weil vielleicht auch Wettbewerber ganz andere flexible Arbeitsmodelle haben.
Genau.
Und so. Und das zeigt Recruiting auf.
Ja.
Belegt es gegebenenfalls mit Kennzahlen.
Hoffentlich.
Aber dann ist Recruiting halt auch am Ende. Weil dann greifen halt andere Abteilungen, die da spezialisiertes Wissen haben, dann wird auch ein Senior Management Circle mal greifen, weil das sind ja auch meistens Entscheidungen, die von einem Management getragen werden. So. Und dann kann Recruiting wieder auf das Ergebnis warten und vermarkten. Aber in der Zeit, das haben wir schon gehabt, muss Recruiting ja weiterhin rekrutieren.
Richtig.
So, also das heißt, wir können ja den Laden nicht dicht machen. Aber das heißt, Recruiting kann halt darauf hinweisen und kann Wege aufzeigen und ja. sagen, ganz, ganz emotionslos, wenn wir die 100 Stellen besetzen wollen, brauchen wir von diesen 100 Stellen für 30 Stellen andere Arbeitszeitmodelle, weil, und das sind die 5 Gründe, liebes Management, entscheide ich dafür oder dagegen. Wenn du dich dafür entscheidest, können wir ziemlich sicher sagen, wir schaffen's. Wenn ihr euch dagegen entscheidet, müssen wir uns überlegen, was wir tun, weil wir werden es nicht schaffen. So, und das ist der Job vom Recruiting. Und dann ist es eine Managemententscheidung. Und was anderes, das wird ja immer, habe ich halt auch schon 2 Vorträge gehört, dass Recruiting das tun soll.
Nein.
Recruiting macht doch keine Gehaltsbänder. Recruiting macht keine Arbeitsbedingungen. Recruiting vermarktet die und arbeitet damit.
Ja.
Die Recruiting-Zeit zeigt auf, wo die Probleme sind,
ja.
weil die haben den Kontakt mit Kandidatinnen, die wissen, was die Wettbewerber machen. Aber Recruiting entwickelt das nicht.
Ja, ganz
das
wichtiger
machen
Punkt.
Andere.
Ganz wichtiger Punkt.
Man muss gucken, was in die Recruiting-Abteilung gehört und was nicht.
Ja.
Das gehört in Sicherheit nicht ja. rein, die Entwicklung.
Ja, aber da wären wir ja dann wieder beim HR am Entscheidertisch.
Ja.
Dann müsste ja Recruiting irgendwann, also das ist ja eigentlich meine Vorstellung, eigentlich hat Recruiting inzwischen so eine Macht, weil wenn,
ja.
ne, so dass die eigentlich im Top-Management vertreten ja. sind. Ja. Und wenn die sagen, pass auf, unter den Rahmenbedingungen schaffen wir es nicht mehr, dann werden die Rahmenbedingungen geändert.
Richtig.
Da sind wir aber in der Realität wahrscheinlich noch nicht,
ne.
oder?
In meinem Modell habe ich 3 Ebenen. Eine Ebene heißt Recruiting-Management-Ebene.
Okay.
Und genau da sitzen Leute drin, die das tun.
Ja.
Die hat eine interne Positionierung als Aufgabe und die Aufgabe, an diesen Tischen zu sitzen, die Sprache zu sprechen und mit genau diesem Zahlenwerk zu arbeiten.
So, jetzt gib mal eine Aussicht aus, also deine Perspektive. Glaubst du, dass wir da irgendwann hinkommen als Recruiting? Oder?
Ich glaube ja, aber ich glaube nur dann, wenn Recruiting es schafft, sich so langsam mal eine fundierte Ausbildung zu leisten.
Okay. Also einen eigenen Lehrstuhl für Recruiting.
Ja, oder halt auch, also Personal, also die Zeitarbeit hat ja zum Beispiel eine eigene Personaldienstleistungskauffrau, Kaufmann-Ausbildung ja. und geschaffen. Ja. Die hat ja brutal viel drin, was ein Recruiter, Recruiterin schon macht.
Ja.
So. Und wieso gibt's fürs Recruiting einer der wichtigsten Jobs derzeit nicht Ausbildung. Eine duale Ausbildung und nicht einen Studiengang? Für PE gibt's das.
Aber machst ein ganz neues Fass auf hier.
Also erst dann wirst du ernst genommen. Und wir sind halt nun mal in Deutschland in einer Zettelabschlusswirtschaft. Aber erst dann, wenn du fundierte Ausbildungen hast und nachweisen kannst, das ist ein Berufsfeld, das hochprofessionell qualifiziert arbeitet, erst dann kommst du dahin, wo du willst. Ja. Da bin ich schon seit Jahren davon überzeugt.
Aber das ist schon auch traurig, ne? Also ich.
Ja, aber das ist so.
Ich habe einen Kontakt von mir, der kommt aus dem Vertrieb, war Vertriebsleiter, großer, ich sage jetzt mal Ingenieursdienstleister. Der ist jetzt Leiter Recruiting.
Ja.
Der hat vorher noch nie Recruiting gemacht.
Ja.
Der macht den Job super.
Ja.
Und genau so, wie wir uns beide das vorstellen.
Ja.
Ja. So. Also was ich damit sagen will, ist ohne Ausbildung, einfach nur mit Logik und Menschenkenntnis und sowas. Und meine Erwartungshaltung wäre ja eigentlich ans Top-Management, dass ich, wenn mir Recruiting die Punkte erklärt, dass ich dann einfach selber meine 2 und 2 zusammenzähle und sage, ja, du hast recht, das geht so nicht mehr. Wir können den Online-Marketing-Experten auch in Hamburg sitzen haben, obwohl wir in München sitzen oder sowas. Ne? So. Also eigentlich würde ich sagen, brauchen wir dafür keine qualifizierte Ausbildung, nur um zu beweisen, ja, wir haben aber jetzt Ahnung.
Ja, und das geht's ja nicht. Das sind ja Strukturen. Das sind ja gewachsene Unternehmensstrukturen, die das verhindern.
Ja.
Das ist ja nicht das Recruiting oder auch die Manager, die da sitzen, sondern das ist Unternehmenskultur.
Mhm.
So. Recruiting ist aber mittlerweile so professionell geworden. Und jede zweite, also frag 3 Recruiterinnen, wie das Rollenprofil ist, hast du 5.
Ja, das stimmt.
So. Und um das jetzt mal glatt zu ziehen und auch den Unternehmen zu sagen, also frag mal einen Manager, wenn er einen Recruiter einstellt. Der weiß nicht, was er da für eine Person dann am Schluss am Tisch sitzen hat und was die dann genau tut.
Mhm.
Die besorgt im Personal. Der Finanzvorstand sagt, der senkt meine Headhunter-Kosten.
Mhm.
Und der Vertriebsleiter sagt, ja, endlich habe ich jemanden, der mir meine Stellen besetzt und ich nie wieder was tun muss.
Mhm. Richtig.
Wenn ich einen Schreiner bestelle, was passiert dann?
Ja, der baut mir irgendwas.
Ja, aus Holz sogar.
Ja. Idealerweise.
Ja, nicht aus Stahl.
Ja.
Und wenn du in einem Küchengeschäft arbeitest, kriegst du eine Küche.
Ja, so. Deswegen ist ja auch Recruiting nicht gleich Recruiting, sondern du musst dir immer angucken, in welchem Kontext, was sind die genauen To-Dos.
Aber das ist nicht im Job so.
Ja, eigentlich schon.
Hm.
Controlling ist auch nicht gleich Controlling.
Richtig, aber Grundlage BWL-Studium.
Okay. Ja, ich merke schon, kriegst mich. Oh Gott, hätte ich ja meinen Job auch nicht gekriegt.
Quereinstieg ist ja immer noch möglich.
Ja, qualifizieren,
so.
Ja, genau.
Klar, es gibt Berufe, wo wahrscheinlich ein Quereinstieg ein bisschen komplizierter wird, wo du auch fundierte Mathekenntnisse brauchst und so. Klar, Coden kannst du selber beibringen, aber jetzt ein Diplomphysiker, der irgendwelche Laser baut, weiß nicht, ob du das über Löwenzahn dir beibringen kannst. So, aber Recruiting wird schon ein Job sein, wo du auch durch eben Logik und hohe Selbst, keine Ahnung, Disziplin sehr viel hinkriegst.
Ja.
Aber es kann nach wie vor trotzdem auch ein Job sein, den man lernen kann. Wieso nicht?
Ja, absolut. Absolut.
So, und dann hätte er auch glaube ich, grundsätzlich in Deutschland, auch in vielen Unternehmen, eine bessere Stellung. 100%.
Dein Wort in wessen auch immer Gehörgang?
Bildungsminister.
So. Bildungsminister. Jetzt Bildungsminister ist eigentlich ein schöner Punkt. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen philosophieren.
Ja, gerne.
Über die nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre, solange es die Welt noch gibt. Ich habe jetzt gerade von der Wirtschaftsweisen, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, die Info gelesen, wir brauchen pro Jahr eine Zuwanderungsquote, 1,3 oder 1,5 Millionen Zuwanderung, um unsere Fachkräftelücke in Deutschland zu schließen. Pro Jahr. Gleichzeitig haben wir eine AfD, CDU, CSU, FDP, die sagen, ja, wir müssen hier Zuwanderung minimieren. Wie siehst du denn, mal jetzt von Zuwanderung mal abgesehen oder so, aber wie siehst du denn unsere Zukunft im Recruiting in Deutschland? Also werden wir überhaupt noch zukünftig unsere Stellen, so wie wir es kennen, besetzt kriegen? Oder?
Ja, werden wir, weil es Fluktuation immer noch geben wird.
Ja.
Und wahrscheinlich wird es auch qualifizierte Zuwanderung geben müssen.
Müssen, genau.
So, die Frage der Integration der beruflichen und sozialen, die werden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht lösen und diskutieren müssen. Nee. Das müssen tatsächlich dann die an der Politik richtigen Stellen tun oder halt auch die Sozialdienstleister machen. Also ich war ja lange Jahre in einem, wo ich die berufliche Integration dann mit verantwortet habe. Das ist ein langwieriger Job. Das funktioniert nicht so, dass die Leute nach Deutschland ziehen und dann arbeiten. Das geht nicht. Mhm. Und weil der internationale Jobmarkt auch immer enger wird. Die qualifizierten Leute können sich mittlerweile aussuchen, ob sie in Deutschland, England, Holland oder Ungarn oder USA arbeiten wollen. Richtig. Somit werden wir immer mehr auch im Wettbewerb international stehen. So. Mhm. Aber wir werden in Deutschland, glaube ich, schon nach wie vor rekrutieren. Die Frage ist, ob wir dann, wenn wir jetzt Organisationen aufbauen, immer noch die Organisationen internationalisieren müssen.
Mhm.
So. Und dann gucken müssen, wie skalierbar wir sie machen. Ob wir sie international skalierbar machen oder vom Volumen her skalierbar machen. So. Und dann können sich das wahrscheinlich nur noch die wenigsten leiten und greifen dann auf Dienstleister wie euch zurück.
Ja gut, aber wir können die Leute ja auch nicht backen.
Nee, aber ihr könnt unterstützen.
Ja, aber dann holen wir die Leute halt, also ich sag jetzt mal, dann hole ich sie von BMW und schicke sie zu Audi, ja? Dann fehlen sie halt BMW, also die Lücke ist ja trotzdem da. So.
Aber das ist ja jetzt schon so.
Ja, aber wo ist da unsere Perspektive?
Weiß ich nicht. Also die Frage wird halt sein, ob vielleicht das Modellarbeit implodiert. Und man gar nicht mehr so viel arbeitet mit 4 Tagen und vielleicht werden es dann bloß noch 3 und dann kommt ja überall, ich höre den ganzen Tag hier KI, die wird ja vielleicht dann auch noch das ein oder andere Administrative tun, dann hier heißt es vielleicht, dass man die Leute, die dann diese in Anführungszeichen leichten Tätigkeiten nicht mehr tun müssen, weiterqualifizieren kann, um andere Tätigkeiten zu tun. Also vielleicht wird es da ein bisschen so eine Job Rotation geben oder eine Enrichment, das glaube ich. So.
Ja gut, aber das ist ja auch alles aber, 50 Jahre alt.
Ja, also, eben, genau. Das ist alles oldschool. So.
Ja.
Aber zu wenig Leute haben wir, das wird so bleiben. Und das wird, glaube ich, die nächsten Jahre einfach bleiben. Und das bleibt weltweit so, wenn die Arbeitsmenge, die wir machen müssen, so bleibt.
Gut, die Hoffnung ist ja immer mein Schnack, wäre mal ganz böse gesprochen, es gehen halt einfach mal ein paar Unternehmen pleite, weil die setzen ja Arbeitskräfte frei. Gut, ob die dann die richtige Qualifikation haben, dann sind wir halt wieder beim Weiterbilden und so. Ich glaube, der Punkt ist, und ich will jetzt ja gar nicht, ich wollte jetzt nicht zwingend deine Bestätigung, du kannst mir auch gerne sagen, du siehst das anders, ne? Aber wir werden einen Mangel haben und wir müssen uns da heute anfangen, uns damit zu beschäftigen, ganz grundlegend. Wir können nicht weiter davon ausgehen, wir versuchen immer punktuell jetzt gerade eine Stelle zu besetzen, sondern wir müssen investieren in Weiterbildung, in Ausbildung, in Personalentwicklung, in einem Maße, wie wir es vorher wahrscheinlich noch nie gemacht haben.
Ja, sehe ich auch so. Und das sind auch die Gründe, warum viele mittlerweile auch sagen, Retention ist das neue Recruiting, Punkt 1. Mhm. Dass wir eben genau diesen Wechsel von, den wir sagten, 2 Autounternehmen nicht haben.
Ja.
So. Und auch mehr Leute immer sagen, Development, also Personalentwicklung, muss viel enger mit dem Recruiting zusammenarbeiten. Brauchen, das ist ja auch immer so dein Ansatz, brauchen wir die Leute, die 100% können, reichen nicht die, die 70% können und den Rest machen wir intern.
Ja.
Und da sehe ich viel Bewegung.
Ja.
Also auch in den Projekten, wo ich bin, ist sehr viel Bewegung drin, dass man sagen, okay, die 100% gibt's nicht mehr am Markt. Mhm. Das streiche ich dann immer durch und sage, schreib mal 80% von dem hin, was du willst. Und dann reduzieren wir das nochmal ein bisschen und dann sind wir da, wo die Realität ist.
Ja.
Und dann holen wir die Kollegin oder Kollege von PE dazu und gucken, was wir dann aufqualifizieren können. So. Und das wird die Zukunft sein. Und dann muss man gucken, ob die Leute tatsächlich aus Deutschland dann noch kommen oder ob die dann von irgendwo her kommen.
Genau. So. Und da sind wir dann bei offener Willkommenskultur und also da muss ich dann ganz Deutschland bewegen. Ne?
Ja,
also, weil ich hatte gerade, ich war jetzt die Tage bei einer Sozialeinrichtung, also relativ großes Haus, auch mit Behindertenwerkstätten, mit Krankenhaus und alles Mögliche. Da habe ich halt auch einen Vortrag gehalten und wir haben diskutiert, ja, ne? Und dann sagten die einen ja auch, ja, wir müssen viel mehr die Unfertigen einstellen und die dann halt ausbilden. Und dann meldet sich jemand und sagt, ja, bei Ärzten funktioniert das aber nicht.
Ja.
Wir haben heute schon hier Assistenzärzte, die alleine operieren und die Leute bleiben auf dem Tisch, weil kein erfahrener Arzt da ist. Da spricht natürlich keiner drüber. Aber also, und das ist wieder der Punkt, was du ja auch gesagt hast, ich muss halt immer individuell gucken. Es gibt Positionen, da geht das nicht.
Richtig.
Da muss ich die Fertigen aus dem Ausland holen und es gibt Positionen, wo ich sage,
da wird's gehen.
Da wird's gehen, ne?
Und das ist Jobcrafting. Ja. Das ist ja der Ansatz da dazu. Muss mal jeden Job sich angucken.
Genau.
Und auseinander dividieren.
Ja. Ja. Also es wird anstrengender, liebe Leute.
Ja, also und drum ist halt auch die Frage, jetzt kommen wir wieder zu dem, da das immer komplexer wird und man viel mehr durchdringen muss, ist vielleicht tatsächlich eine fundierte Ausbildung sinnvoll.
Dieser weißt Blick du? Hier.
Ja, ihr habt ihn nicht gesehen, aber vielleicht doch,
ja,
weißt
ja,
du?
Ja, aber dann musst du auch beim Top-Management anfangen und die mal durch eine Humanisierung schicken oder sowas.
Wo halt ja, aber das ist ja dann das Top-Management. Ich bin ja dann das Recruiting-Stil. Okay. Weißt du, ich habe den Recruiting-Blick dann. Ja. Ich muss das professionalisieren.
Bleiben wir mal bei unseren Leisten.
Ja.
Genau. Wäre noch eine schöne Überleitung zum Recruiter-Slam.
Yes! Ah, vielen Dank! Ich freue mich, dich endlich wieder live zu sehen.
Ich freue mich auch sehr.
Wann gehen wir hier live mit uns hier?
Ja, ich hoffe ja, ich weiß es ja ehrlich gesagt nicht.
Wir wissen noch nicht, wie man das technisch...
11.12. September haben wir jetzt hier irgendwie.
Ja.
Ja, ich hoffe irgendwie zeitnah.
Okay, dann am 26.10. in Stuttgart, kurzer Werbeslot, Recruiterslam, der weltweit einzigartigste Dichterwettstreit im Recruiting, unter anderem mit meinem Gegenüber auf der Bühne. Es gibt Slam-Texte, Poems heißen die ja dann, zum Thema Recruiting, 8 Slammerinnen und Slammer auf der Bühne. Eine Vorrunde und ein Finale.
Und ich muss dazu sagen, ich habe ja den ersten Slam gewonnen und ich muss sagen, ich hatte halt wirklich auch Glück, weil noch keiner wirklich wusste, was passiert da eigentlich. Ne? Ja. Und dann, also fairerweise muss man glaube ich schon sagen, Robin und Ulla und ich waren glaube ich am besten vorbereitet.
Ihr wart vorbereitet, du hattest ja richtige Slam-Texte.
Ich hatte richtige Slam-Texte, genau. Robin hat eine super Präsi gemacht und dann habe ich halt aufgrund des Slams Charakters gewonnen.
Ne? Genau, so. Aber du warst ja, aber der Slam-Text, den du da hattest, hättest gut auch im zweiten Mal verwenden können. Also du warst ja richtig für einen großen Slam vorbereitet.
Aber wenn du jetzt die weiteren Slams dir anguckst.
Ah, die waren qualitativ schon gut.
Richtig Hammer, ne? Also das letzte Mal, als ich hier angetreten bin, bin ich auch in der Vorrunde ausgeschieden mit einem Mühe an Unterschied, ne? Weil mein Mitslammer einfach fantastisch war. Ja. Also das Niveau wird unglaublich sein, glaube ich.
Ja, also sind glaube ich, gute Leute dabei. Bekannte, Bühnenbekannte, sage ich mal, Leute, die nicht so auf der großen Bühnen sind, vielleicht also jetzt hier auf der Messe und so, aber nicht deswegen schlechter, sondern genauso gut sich Gedanken machen und gute Texte schreiben. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja. Ich kämpfe ja tatsächlich mit meinem zweiten Text. Ne? Also, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Der ist gerade extrem politisch und ich habe immer gedacht, ich habe 8 Minuten. Ja. Und dann habe ich so gedacht, gut, jetzt machst du 4 Minuten Politik und dann hast du ja noch 4 Minuten fürs Recruiting und dann stell ich fest, nein, ich habe nur 6 Minuten. Also das wird eine Herausforderung, aber ich habe die Statuten natürlich berücksichtige. Es muss um Recruiting und Employer Branding gehen, aber man kann ja auch mal so ein bisschen übergeordnet über Recruiting sprechen. So ein bisschen, wie wir es ja gerade auch gemacht haben.
Genau.
Und nicht nur über das Klein-Klein.
Das stimmt.
Aber ich, ganz ehrlich, ich will gewinnen.
Ja, geil. Ja, cool. Ja, damit da freue ich mich. Ja. Sonst würde ich auch nicht antreten, wenn ich dich wäre.
Genau. Ja, und also wer das jetzt hört, herzliche Einladung natürlich. Ja. Also, ne, weil wir
nutzen Tickets
das
halt, haben wir noch.
Wir nutzen das auch für Team. Ne? Ja. Also fast mein komplettes Team, weil es irgendwie zeitlich möglich ist, kommt mit. Und das war ja auch die letzten Male so.
Ja, die Szene ist da. Genau. Es ist ein Szene-Event. Es werden 300, 320 Recruiterinnen und Recruiter im Saal sein. Ja. Wir feiern uns. Fachvorträge gibt's keine. Es ist ein Poetry Slam, wo sich um Recruiting dreht. Es ist ein schöner Abend, würde ich mal sagen. Also es ist ein gutes Team-Event eigentlich.
Und hinterher ist dann noch ein bisschen einfach Party, ne? Oder wie? Oder
wir gucken. Wir sind da gerade noch dabei. Aus der Halle müssen wir raus. Okay. Aber wir gucken, also einen Club werden wir keinen mehr mieten. Das ging in die Hose.
Ja.
Wir hatten ja mal einen Club noch mal mit DJ
Nee,
das war vorletzte Mal.
Ja.
Aber da sind dann bloß noch 40, 50 Leute mit und dann ist das zu aufwendig.
Das eine Mal waren wir ja noch in der Cocktailbar.
Aber das war dann mit einer kleinen
Runde.
Genau, ja. Vielleicht wird es irgendwie sowas wieder.
Ja, okay. Ja, gut, aber ansonsten kann ja jedes Team auch für sich selber nochmal gucken, wie man noch eine Party draus macht.
Momentan sind sehr viele Teams aus dem Umland so und die kennen sich ja dann auch aus.
Ja, genau. Ja, also genau, das war vielleicht nochmal ganz wichtig, das zu promoten.
Ja.
Und auch vielleicht nochmal erwähnen, du machst das mit Tobias Meinhold zusammen.
Genau, ne? Mit Tobi.
Der ja nun der große Slammer-Experte ist.
Ja, Slam-Master, der veranstaltet seit Jahren eigene Poetry-Slams, war auch Slam-Master der deutschen Meisterschaften.
Okay.
Trägt jetzt regelmäßig die baden-württembergischen Meisterschaften aus. Also das heißt, er ist schon einer der Slam-Größen in Deutschland. Und jetzt Feature ist mal, wir haben den momentan amtierenden deutschen Meister als Feature-Artist.
Ich wollte fragen.
Ja, genau, der ist deutscher Meister. Und er wurde in Wien als bester deutschsprachiger Slammer überhaupt ausgezeichnet. Das heißt, wir haben...
Den habt ihr als Special Guest.
Ja, genau. Wir haben immer einen Special Guest. Der wird zwei Texte vortragen aus seinem eigenen Programm. Und die waren ja auch immer ganz cool.
Ja.
Und da haben wir den derzeit besten deutschen Slammer, wurde ausgezeichnet und amtierenden deutschen Meister. Also ziemlich große Hausnummer haben wir diesmal. Ja, cool. Weltmeister hatten wir auch schon.
Ja.
Aber jetzt haben wir den amtierenden deutschen Meister auch
gehabt. Wir müssen regional schauen.
Ja, genau. Bisschen bei uns bleiben. Wobei der Weltmeister auch ein Deutscher war.
Ja, genau. Ja, cool. Also ich freue mich wirklich sehr drauf. So, haben wir noch irgendwas zu besprechen?
Nee, hast du auch Hunger? Ich muss was essen.
Alles klar. Dann machen wir hier mal von der Personal Ende und danken euch fürs Zuhören.
Ich danke.
Und wenn also das meine ich jetzt wirklich total ernst. Wenn ihr gerade an dem Punkt seid, dass ihr merkt und im Zweifel fragt eure Dienstleister, wie gut sind wir im Recruiting? Und wenn ihr merkt, ihr seid als Organisation nicht gut aufgestellt, bitte wendet euch an Michael. Wirklich eine der Koryphäen. Ich wüsste niemanden, der es besser macht. Also von daher.
Vielen Dank.
Genau. So, und damit machen wir Schluss.
Jo, tausend.
Tschüss.